ARD
468 ימים שיקירינו מופקרים בשבי.
468 Tage waren unsere verlorenen Söhne in Gefangenschaft und nun gibt es endlich Hoffnung. Ich bin so nah wie nie dran, meinen Sohn wieder zu umarmen. Das dürfen wir nicht verpassen. Nichts darf diese Chance zunichte machen.
Die Worte der Mutter eines von der Hamas entführten Mannes. In Israel berät das Kabinett das Geiselabkommen mit der palästinensischen Terrorgruppe. Werden die Hoffnungen aller Seiten endlich erfüllt?
Noch 3 Tage bis zum Amtsantritt von Donald Trump werden die Ankündigungen auf ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges bald in Taten umgesetzt.
Und die Restbundesregierung streitet über neue Militärhilfen für die Ukraine. Wird die Schuldengrenze doch noch ausgesetzt?
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir fangen mit dem Nahen Osten an. In Israel hat soeben das Sicherheitskabinett dem Abkommen für eine Waffenruhe in Gaza und für eine Freilassung der ersten Geiseln zugestimmt.
Ja, Ministerpräsident Netanyahu hat gesagt, die ersten 33 Geiseln könnten schon übermorgen freikommen.
Und wie viele Geiseln sind noch in den Händen der Hamas?
Die israelische Regierung spricht von 94 Geiseln im Gazastreifen. 34 von ihnen sollen aber schon nicht mehr am Leben sein.
Okay.
Ja, das israelische Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, sie bereiten sich auf die nun dann hoffentlich Freigelassenen vor. Die sollen von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden. Sie werden in keinem guten Zustand sein, so sagen es die Behörden. Auch die Palästinenser bereiten sich vor, und zwar auf die zugesagten mehr als 1000 Gefangenen, die aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen. Alle hoffen nun, dass es auf den letzten Metern oder Zentimetern, also dass da jetzt nicht noch was schief geht.
Aber was kann denn noch schief gehen?
Ja, das Sicherheitskabinett in Israel hat dem Abkommen zugestimmt, aber die Entscheidung der gesamten israelischen Regierung, die steht noch aus. Sie soll aber heute noch fallen und es herrscht zumindest große Zuversicht. Obwohl Netanyahu, der Ministerpräsident, wohl einige Mühe hatte, die Hardliner in seiner Koalition auf Kurs zu bringen. Das berichtet Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Mit Bezalel Smotrich, dem rechtsextremen Finanzminister, musste sich Benjamin Netanyahu insgesamt 6-mal treffen, um ihn dazu zu bringen, in der Koalition zu bleiben. Itamar Ben-Gvir, verurteilter Unterstützer einer Terrororganisation und Polizeiminister, hat hingegen erklärt, seine Abgeordneten würden die Regierung verlassen, sobald der Deal in Kraft tritt. Und gleichzeitig ließ er sich eine Hintertür offen. Wenn der Kampf gegen die Hamas weitergeht, das habe ich dem Premierminister gesagt, und der Kampf auf Grundlage der Kriegsziele wieder aufgenommen wird, dann werden wir vorschlagen, in die Regierung zurückzukehren. Druck, den Zeitplan einzuhalten, gab es auch noch mal aus den USA. Donald Trump, der am Montag als neuer US-Präsident vereidigt wird, sagte in einem US-Podcast, dass der Geiseldeal besser vor seiner Amtseinführung in Kraft treten sollte.
Frankly, it better be done before I take the oath of office, and I assume it is now. You know, we shook hands and we signed certain documents, but it better be done.
Auch die Angehörigen der Geiseln haben heute noch einmal in Tel Aviv demonstriert. Enaf Zangauka wartet seit über 15 Monaten auf die Rückkehr ihres verschleppten Sohnes.
468 Jahre, שיקירינו מופקרים בשבי.
468 Tage waren unsere verlorenen Söhne in Gefangenschaft und nun gibt es endlich Hoffnung. Ich bin so nah wie nie dran, meinen Sohn wieder zu umarmen. Das dürfen wir nicht verpassen. Nichts darf diese Chance zunichte machen. Dies ist für die israelische Öffentlichkeit der Moment der Wahrheit, mit uns zu sein und dafür zu sorgen, dass die Regierung alle Schritte der Vereinbarung umsetzt, damit alle unsere Lieben nach Hause zurückkehren können.
Dann hoffen wir, dass der Druck aus den USA wirkt. Schauen wir jetzt in die Ukraine. Dort geht es auch um die USA und wie die sich weiter verhält.
It's going to be very difficult. This will not be easy. Conflicts of this nature that have historical underpinnings to it are going to require a lot of hard diplomacy and tough work. But that's something that needs to happen. This conflict needs to end.
Ja, dieser Konflikt muss enden. Das hat Marco Rubio gesagt, der designierte Außenminister. Er hat es bei seiner Anhörung im US-Senat für seine Nominierung gesagt. Im Ukraine-Krieg ist jetzt kühne Diplomatie gefragt, hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, dass er es für unmöglich hält, dass die Ukraine alle von Russland besetzten Gebiete zurückerobert. Das ist unrealistisch. Aber auch Russland ist für Rubio nicht in der Lage, die ganze Ukraine einzunehmen. Also Zugeständnisse auf beiden Seiten müssen her, so sieht es Marco Rubio.
Ja, und die Kollegen von Streitkräfte und Strategien auf NDR Info haben mit dem amerikanischen Historiker Michael Kimmich gesprochen. Das Interview haben wir uns angehört und wir hören jetzt mal kurz rein, wie er die Worte von Rubio einschätzt.
Es ist zuerst, was man dazu sagen kann, es ist eine moderate Änderung in der US-amerikanischen Außenpolitik gegenüber der Ukraine, dass, wenn er über diese Krise gesprochen hat, hat fast immer gesagt, also wir müssen die Ukraine unterstützen bis zum Ende, sodass das ukrainische Sieg die Ziel ist. Und jetzt, was man von Marco Rubio hört, ist ein Ende ist wichtig, aber über einen ukrainischen Sieg hat er nicht gesprochen. Also diese rhetorische Änderung ist vielleicht was Wichtiges. Und ich stimme zu, also ich sehe nicht einen guten Grund, warum im Moment Russland aufhören würde. Denn es hat nicht nur mit dem Schlachtfeld zu tun. Also wenn man Moskau anschaut im Moment, es scheint mir, und das ist schwierig zu beweisen mit Data, aber es scheint mir so, dass die Ehrgeiz in Russland überhaupt, also die Ukraine zu ruinieren und zu besiegen, dass dieser Ehrgeiz bleibt. Und wenn dieser Ehrgeiz bleibt, es scheint mir, dass es für die Diplomatie wirklich enorm schwierig. Aber es kann sein, und es ist immer gut, ein bisschen Hoffnung zu haben, wenn es eine neue Regierung gibt, es kann sein, dass mit der Diplomatie irgendetwas möglich ist. Vielleicht nicht eine direkte Ende zur Krieg, aber eine andere Phase oder eine neue Phase, vielleicht ein bisschen weniger intensiv als vorher. Also wenn die Diplomatie flexibel sein kann und nicht ja oder nein, schwarz oder weiß, dann es gibt bestimmte Möglichkeiten und vielleicht sieht man das schon in dieser Perspektive von Marco Rubio, dass es braucht ein Ende dieser Krieg, aber es wird wirklich sehr schwierig, diese historischen Gründe. Er schafft diesen diplomatischen Raum, worin man handeln kann und vielleicht nicht so schnell zu einem illusorischen Ende rennen sollte.
Also Kimmich, er sieht eine Veränderung der amerikanischen Position zur Ukraine durch die Trump-Regierung. Und apropos Trump, Kimmich sagt auch, dass dieses Moment der Unberechenbarkeit, das Trump da reinbringt, auch eine Rolle spielt. Dass es für den russischen Präsidenten Putin etwa schwierig ist, einzuschätzen oder zu antizipieren, was die USA als nächstes tun werden. Kimmich sagt, Trump glaubt an die Macht seiner eigenen Person. Die ist wichtig für ihn und das, wie er immer sagt, Dealmaking. Also zu Anfang gibt es vielleicht eine sehr persönliche Art von Trump-Diplomatie. Aber dann für eine tragfähige langfristige Lösung, dafür braucht es dann laut Kimmich mehr.
Ja, und Kimmich hat auch gesagt, dass der Ukraine-Krieg in den USA nicht mehr so eine Rolle spielt. In der Öffentlichkeit nicht und in der Politik auch nicht. Also auch verglichen mit Gaza. Und wenn die USA sich zurückziehen aus der Ukraine-Unterstützung, dann sind die Europäer deutlich mehr gefragt, oder?
Oh ja, und allen voran Deutschland.
Ja, und da gibt es wieder neuen Streit.
Ja, Außenministerin Baerbock hat Bundeskanzler Scholz nochmal kritisiert wegen seiner angeblichen Zurückhaltung bei der Bewilligung weiterer Milliarden für Ukraine-Militärhilfen. Sie hat im Politico-Podcast gesagt, das schmerzt mich ehrlich gesagt sehr, dass für manche Politiker die Frage, wie kann ich bei einer Bundestagswahl im Zweifel schnell mal ein paar Stimmen mehr gewinnen, wichtiger ist als die Verantwortung, Europas Frieden und Freiheit wirklich zu sichern.
Da hat sie Scholz jetzt nicht konkret genannt, oder?
Nein, aber es ist ja dicke Luft im Rumpfkabinett deshalb. Die Grünen sind sich mit Union und FDP einig, dass das Geld auch ohne die Schuldenbremse auszusetzen aufgebracht werden kann durch eine, wie sie sagen, außerplanmäßige Ausgabe.
Aber das will Scholz nicht.
Nein, das will er nicht. Er will das über einen sogenannten Überschreitungsbeschluss für den Haushalt regeln, was nichts anderes ist, als die Schuldenbremse auszusetzen.
Deshalb war mein Vorschlag im November des letzten Jahres, dass wir das, was wir für die Ukraine in unserem Haushalt veranschlagt haben, nämlich 12,5 Milliarden Euro, nochmal erhöhen auf 15,5 und dann durch einen Kredit finanzieren, den wir mit einem Überschreitungsbeschluss möglich machen. Jeden Tag bin ich bereit, wenn mir das signalisiert wird, einen Überschreitungsbeschluss über 15,5 Milliarden im Deutschen Bundestag zu unterstützen.
Von den anderen Parteien hat er verlangt, die sollen sich jetzt mal ehrlich machen und sagen, woher das Geld denn kommen könnte, wenn nicht durch Einsparungen bei der Rente oder Sozialausgaben. Und da mache er nicht mit.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Konstanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.